Und irgendwie ging dann in dem Moment mein Bullshit-Detektor an und fing ganz laut irgendwie an zu piepen. Und ich hatte das Gefühl so, ja, irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht genau, warum, war eigentlich irgendwie ganz ehrlich gemeint. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass da noch mehr ist. Und genau in diesem Moment, als ich so darüber nachdachte, hat Daniel sich versungen. Was eigentlich, glaube ich, auch nicht so oft vorkommt. Das war irgendwie das Lied, da, wo eigentlich dann kommen soll, lass dein Lebenswasser fließen. Und irgendwie kam es zu einer Verwechslung und Daniel hat gesagt, lass dein Königswasser fließen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Und das hat mich irgendwie sehr beschäftigt. Ich bin früher Hobbychemiker gewesen und habe mich auch sehr mit Chemie beschäftigt. Und Königswasser ist so ein stehender Ausdruck in der Chemie. Das bezeichnet ein Gemisch aus Schwefelsäure und, ich habe schon gesagt, Petersäure und Salzsäure. Also was irgendwie total Aggressives eigentlich, wo man nicht unbedingt möchte, dass das von Gottes Thron auf einen rauffließt. Aber Königswasser heißt deshalb so, weil es das einzige bekannte Mittel war, lange Zeit das Gold auflösen konnte. Und dann habe ich so darüber weiter nachgedacht und dachte, Mensch, es ist eigentlich ganz oft so, dass wir denken, dass Dinge zwischen uns und Gott stehen und dabei denken wir dann an Krankheit und Sünde und irgendwelche negativen Dinge, alles mögliche, was uns zurückhält, falsche Angewohnheiten, Süchte und irgendwie so diese ganzen Dinge und bringen das immer vor Gott und beten, dass er uns davon frei macht, damit wir ihm dann nachfolgen können. Und aber manchmal ist es aber auch so, dass die guten Sachen im Leben, also nicht irgendwie die Schlacke, sondern auch das Gold uns von Gott fernhalten können. Und dass es manchmal irgendwie gerade die Sachen sind, die wir total gut können, wo wir begabt sind, die uns richtig Spaß machen, die uns von einem Leben mit Jesus abhalten, weil wir immer diese Sachen wichtiger finden, als Zeit mit Gott zu verbringen oder ihm nachzueifern. Und es dann einfach ganz oft so ist, dass man vor der Wahl steht, soll ich jetzt irgendwas Jesus-mäßiges machen oder soll ich irgendwie was anderes machen? Und ich meine, wer kennt das nicht? Mir dann fällt die Wahl irgendwie ganz oft auf das andere. Und man lässt sich eigentlich von seinem Guten, das man hat, von dem Besten abhalten, nämlich mit Gott zusammen sein. Und als ich damit gerade so durch war, kam dann das nächste Lied und das war You Won't Relent. Und das ist ohnehin ein Lied, das ich sehr schätze. Und über diese erste Textzeile irgendwie denke ich dauernd nach. Also eigentlich immer wieder, wenn ich das Lied höre und wenn ich das singe, kommt immer so diese erste Textzeile, You won't relent until you have it all. Und ich bleibe irgendwie dran hängen. Ich weiß nicht, ob ihr es mal übersetzt habt. Das ist ja ein schwieriges Wort drin. Also es heißt übersetzt, du gibst nicht nach, bevor du alles hast. Und irgendwie ist mir das die ganze Zeit mir so nachgeblieben, dass ich gerne möchte, dass Jesus nicht nur meine schlechten Seiten hat, um da was Gutes draus zu machen, sondern ich möchte super gerne, dass er auch meine positiven Seiten hat, irgendwie dass er das hat, wo ich denke, dass es mich ausmacht, mir, dass es positiv ist, irgendwie, wo ich dankbar für bin, dass ich das habe und dass ich das kann. Ich möchte, dass er auch das hat. Ich möchte nicht, dass mein Gold zwischen ihm steht und die Sachen, die gut sind, mich davon abhalten, irgendwie noch mehr irgendwie mit dem Leben zu leben, sondern ich möchte echt gerne, dass wirklich mein ganzes Leben Jesus gehört. Und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass es nicht nur für mich ist, sondern dass vielleicht so der ein oder andere hier ist, der sich da auch wie ganz gut einreihen kann und vielleicht auch sagt, ich habe schon mein Schlechtes irgendwie alles abgegeben und habe mich irgendwie sehr darum bemüht, irgendwie heiliger zu leben und diese ganzen Sachen, die ja auch an sich irgendwie gut sind. Und jetzt ist irgendwie nur noch so das Gold übrig, das noch nicht so ganz dem Herrn gehört. Dann wäre es vielleicht einfach eine gute Gelegenheit, jetzt darauf mal zu reagieren und ihm auch das abzugeben. Und ich würde einfach mal dafür beten. Und wer dann sagt, das betrifft mich auch, der kann ja am Ende dann mal Amen sagen. Und nach dem Gottesdienst gibt es dann bestimmt auch noch Gelegenheiten, für sich beten zu lassen. Und dann wäre es vielleicht einfach ein guter Anfang damit. Ja, wäre es ein guter Anfang, wieder davon auch frei zu werden und das auch Jesus abzugeben. Ach Gott, ich sag dir das ehrlich, manchmal fällt mir das schwer, für dir die guten Sachen abzugeben. Ich denke gerade irgendwie dran, wie Israel damals im 2. Mosebuch angefangen hat, da ihre Heiligtümer zu bauen und wo viel Gold gebraucht wurde. Und dann die Bereitwilligkeit, mit der jeder irgendwie das abgegeben hat, was so einen goldenen Schmuck hatte. Und daraus wurden dann diese ganzen heiligen Geräte gemacht. Und Gott, ich möchte irgendwie die gleiche Einstellung wieder zu haben. Ich möchte irgendwie das wissen, wie das alles Gold der Erde und dir gehört und wie auch alles Gold in meinem Leben. Ja, dein Wort sagt mir, was hast du, was du nicht empfangen hast. Und ich weiß, dass wir alles, was wir an Gutem haben, dass wir es empfangen haben, dass es nicht uns gehört, dass es nur in unserer Verwalterschaft gegeben wird. Und Gott, ich bete mir, dass wir nicht an dem Gold in unserem Leben hängen. Gott, ich bitte dich, dass nicht das Positive in unserem Leben uns davon abhält, dir nachzufolgen. Jesus, ich bitte dich, dass du wirklich so der Mittelpunkt für uns bist und nicht irgendetwas anderes, sei es positiv, sei es negativ. Gott, sondern dass es wirklich wir mit vollem Herzen wir das beten können, dass unser Leben dir gehört und dass du die Nummer eins bist. Gott, und so bete ich mir für alle Talente, die wir haben, für alle guten Seiten, die wir haben, für alles, was uns Spaß macht. Gott, für alles, was man einfach als Positives ansehen könnte in unserem Leben. Gott, ich bete mir, dass es auch dir gehört. Wir wollen es dir geben, ich zumindest will es dir geben. Ich bete für jeden anderen, für der es auch mir so merkt, mir das Gute uns auch von dir abhält. Ich bete mir, dass du es haben kannst. Und ich dachte, wir wollen es dir echt gerne abgeben, uns gerne auf deinen Altar legen und dir das zurückgeben, was du uns gegeben hast, Herr. Gott, und danke, dass du dieses Feuer hast, wenn das alles verbrennt und was von negativen Sachen da ist. Aber danke, dass auch manchmal Königwasser von deinem Thron fließt und die guten Sachen, die uns trennen, auflöst. In diesem Namen. Amen. So, es geht immer noch um Gottes Stimme und ich argwöhne immer mehr, dass es auch noch lange um Gottes Stimme gehen wird, weil es einfach ein riesengroßes Thema ist. Hat irgendjemand ein Brillenputztuch? Dankeschön. Nee, ich habe da so viel Staub drauf, ich habe bloß noch Staub gesehen. Dachte, Mann, ey, wir müssen mal wieder putzen. Ja. Aber es war wohl doch nur die Brille. Also es wird uns wahrscheinlich noch weiter beschäftigen. Es ist jetzt der vierte Teil. Ihr müsst die anderen Teile nicht mitbekommen haben. Ich werde trotzdem alles verstehen. Der Typ hinter mir, ich brauche ja immer irgendwie ein Bild, um die Präsentation einzuleiten, der ist normalerweise mittiger eingestellt, wie das jetzt so weit rechts steht. Hat nichts zu sagen. Das ist auf jeden Fall der Apostel Paulus. Und er ist nicht pixelig, das Bild ist nicht pixelig, falls das irgendwie so aussieht von hinten. Es handelt sich dabei um ein Mosaik. Das hat man früher angefertigt, um Pixel zu simulieren. Und zwar besteht das irgendwie aus lauter kleinen Steinchen, aus denen dann das Porträt zusammengesetzt ist. Und wenn man so will, sind das so die Pixel der Antike. Und ich habe das einfach mal so ausgewählt, wie da mit die Brücke geschlagen wird, wie von der alten Antike bis hin zu heute. Und ihr euch etwas wohler damit fühlt. Paulus hat relativ wenig mit der Predigt zu tun. Das Einzige, was er damit zu tun hat, ist, dass ich einige Verse aus einem Brief zitiere, den er geschrieben hat. Und mir ist einfach beim besten Willen kein anderes Bild eingefallen. Und deswegen dachte ich, ich nehme einfach mal den Paulus. Achso. Ja, okay. Paulus hat den ersten Brief an die Korinther geschrieben und das erzähle ich euch jetzt hauptsächlich, um das hier aufzufüllen. Und ich werde auch aus dem ersten Brief an die Korinther predigen. Der erste Korintherbrief handelt sehr viel von geistlichen Gaben, zumindest so Kapitel, also einige Kapitel aus 12 und 14 sind ganz voll von Geistesgaben. 13 geht es dann um die Liebe. Und ich werde heute zwei Geistesgaben erwähnen, die in diesen beiden Versen vorkommen, die ich da vorlese. Und damit ihr einfach so den Hintergrund habt, Paulus spricht darüber, was der Heilige Geist in uns machen kann, sagt irgendwie, dass er nicht nur in uns ist, um unseren Charakter zu bessern und uns Gott nahe zu bringen, sondern dass dieser Heilige Geist auch einiges mit sich bringt an geistlichen Gaben und spricht dann darüber, wie man das im Gottesdienst einsetzt. Und dann heißt es hier, 1. Korinther 14, 3-4, wer aber prophezeit, spricht zu Menschen, um sie aufzubauen, zu ermahnen und zu trösten. Wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophezeit, der erbaut die Gemeinde. Und Paulus spricht also zwei Sachen an. Er sagt, es gibt Leute, die in Sprachen beten können. Das ist eigentlich eine sehr verbreitete geistliche Gabe. Und in Sprachen beten bedeutet, dass man... Ja. Nee, ich habe eigentlich schon lange vor, irgendwie meine Bibelverse selbst zu übersetzen, hatte nur irgendwie nie die Zeit und deswegen habe ich jetzt heute angefangen, die Verse zu übersetzen. Und das sind jetzt also quasi, heute kommen die ersten 4 oder 5 Verse des Neuen Testamentes nach Storch, ja. Übersetzt aus dem griechischen Grundtext. Ja, okay, also ja, tatsächlich. Er spricht mir davon, dass man in Sprachen beten kann und dann redet man in einer Sprache, die man selber nicht versteht. Manchmal ist das eine Sprache, die irgendwo anders auf der Welt gesprochen wird. Meistens ist es eine Sprache, die nirgendwo gesprochen wird und die einfach so eine Art Geheimsprache ist zwischen dem Menschen und Gott. Und das baut nur den Menschen selber aus. Also man betet in dieser Sprache und merkt, Mensch, es geht mir eigentlich immer besser. Irgendwie, es holt mich irgendwie aus Traurigkeit heraus. Irgendwie, es macht mich glücklich. Es richtet mich wie mehr auf Jesus aus. Aber jeder andere, der dabei ist oder mit dem man gerade irgendwie zusammen ist, den wird das wohl nicht aufbauen, weil er kein einziges Wort versteht. Und dann sagt Paulus, gibt es aber noch so dieses Zweite, das ist die Gabe der Prophetie, wo jemand mit klaren deutschen Worten von Gott redet und einfach das sagt, wie was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und diese Gabe der Prophetie ist dann eben eigentlich besser für die ganze Gemeinde, weil wenn man etwas Prophetisches sagt, dann verstehen alle das und man kann überlegen, ist das ein Wort für mich oder ist das ein Wort für jemand anderen, möchte Gott mir gerade etwas sagen oder ist das vielleicht nicht gerade für mich. Und kann so alt auferbaut werden, weil man etwas von Gott hört. Das Wort, das will ich euch auch noch mal kurz sagen, so der Vollständigkeit halber, Prophetie kommt aus dem Griechischen, ist ein zusammengesetztes Wort aus Pro und Femi. Und Pro bedeutet für und Femi bedeutet reden. Das heißt also, Prophetie heißt, wie dass man für jemand anderen spricht. Und der andere, für den man spricht, ist da natürlich Gott. Und so will Gott irgendwie in diesem prophetischen Wort, wenn jemand prophetisch redet, anderen Menschen begegnen. Und das ist so der erste Punkt, den ich da sehr gerne irgendwie mal machen möchte. Wenn wir darüber reden, wie Gott redet und welche Arten und Weisen er dazu verwendet, wird die erste und vielleicht sogar einfachste Möglichkeit, wie man etwas von Gott hört, diejenige sein, dass Gott einfach durch jemand anders zu Menschen spricht. Und ich hoffe, dass viele von euch das mal erlebt haben, dass ihr mit jemandem gebetet habt und der sagt irgendwann, ich habe einen Eindruck, so das Gefühl, dass Gott mir gerade irgendwie etwas sagt und sagt euch das weiter und dann trifft es vielleicht auch noch. Bei mir selber war das so der erste prophetische Eindruck, den ich mitgekriegt habe, das muss mittlerweile irgendwie auch schon, ich weiß nicht, 22, 23 Jahre oder sowas vielleicht her sein, also eine ganze Weile, aber ich kann mich komischerweise trotzdem noch daran erinnern, weil das eine sehr intensive Situation war. Da war ich eingeladen in einen Gottesdienst nach Lüdenscheid zur FCJG, so ganz wilde Gemeinde war das damals, ganz viel irgendwie mit Heiligem Geist und jede Menge Phänomene, die ich irgendwie noch nie erlebt hatte und sehr langem Lobpreis, also teilweise irgendwie 2 Stunden ist da gesungen worden, irgendwie oft nur ganz wenige Lieder, also in 2 Stunden dann 5 Lieder oder so und man hat sich so richtig in diese Gegenwart Gottes reingeschraubt und es war irgendwie echt eine total wilde Atmosphäre da. Und ich hatte sowas noch nie erlebt, also das Einzige, was ich kannte, war die evangelische Landeskirche, in der ich konfirmiert wurde und so die gelegentlichen Gottesdienste, die ich dann bei Trauungen oder Kindertaufen mitbekommen habe, aber ich kannte halt so eine Art von Gottesdienst gar nicht. Und so hat mich das also schon ziemlich aus dem Konzept geworfen, da jetzt zu sein irgendwie, und überall waren Leute, die richtig mit Jesus geredet haben, die teilweise auf Knien gebetet haben, die total angesprochen waren und so richtig drin waren in diesem Gottesdienst. Und ich hatte auch dieses Gefühl, dass eine ganz merkwürdige Atmosphäre da war, die ich gar nicht kannte. Und da komme ich irgendwann also nach diesem ewig langen Gottesdienst raus und bin so auf dem Weg nach draußen. Das ist so ein kleiner Flur gewesen vor dem Gottesdienstraum und durch den man dann durch musste, um zur Haupttür zu kommen. Und auf dem Weg hat mich jemand abgepasst und hat gesagt irgendwie, hey, ich will mal eben mit dir reden. Und ich mir natürlich nichts dabei gesagt, dachte und dachte, okay, kannst du gerne machen. Und dann fing er an, mir irgendwie Sachen aus meinem Leben zu erzählen. Hat einen inneren Konflikt angesprochen, den ich hatte, unter dem ich zu der Zeit echt sehr gelitten hatte, wo ich mit niemandem drüber geredet habe, also was eigentlich überhaupt gar keiner wissen konnte. Und er hatte so bestimmt so ein paar Minuten irgendwie mir alle möglichen Sachen gesagt, die total aus meinem Leben gegriffen waren. Und ich habe mich gefragt, so wie kann das sein? Also war echt schon fast so ein bisschen misstrauisch und habe überlegt, ob irgendeiner der Leute, irgendwie, mit denen ich da war, dem irgendwas gesagt hat. Aber das konnte eigentlich auch nicht sein, weil es halt irgendwie auch so innere Sachen waren, mit denen ich, über die ich noch mit keinem geredet hatte. Also die wussten auch die Leute nicht, mit denen ich da jetzt in diesem Gottesdienst war. Und das hat mich echt total umgehauen. Also es war vielleicht so das erste oder zweite, wenn man den Gottesdienst vorher mitrechnet, richtig übernatürliche Erlebnis in meinem ganzen Leben. Und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, irgendwie, dass da irgendwie jemand ist, dem Gott etwas über mich sagt, um es mir dann weiterzusagen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, dass Gott mit mir direkt redet, denn das hatte ich total ausgeschlossen. Also ich war 100% sicher, dass es keinen Gott gibt, konnte mir das nullstens vorstellen. Und so war das vielleicht auch die einzige Möglichkeit, dass Gott mich überhaupt erreichen konnte. Aber das hat in diesem Moment echt was mit mir gemacht. Also ich bin dann nach Hause gefahren, war nicht nur positives Erlebnis, ich hatte es auch echt ganz schön mit Nerven dann irgendwie an dem Tag. Aber ich konnte danach auch eigentlich nicht mehr sagen, dass ich so gar nicht mehr an Gott glaube, weil ich konnte mir nichts erklären, was in diesem Gottesdienst passiert war, und ich konnte mir schon gar nicht erklären, dass nachher ein wildfremder Typ irgendwie auf mich zukommt und mir etwas über mich selbst sagt, was er gar nicht wissen kann. Also das ist immer schon so eine Sache, die man sich gut merken kann, die echt wichtig ist. Wenn man drüber nachdenkt, wie Gott zu Leuten redet, dann ist eine Möglichkeit, wie er es immer wieder macht, dass er es durch andere tut. Dass es einfach Menschen gibt, die prophetisch begabt sind. Und so redet Paulus irgendwie in diesem Kapitel auch manchmal von Propheten. Das sind dann Leute, die richtig stark irgendwie in dieser Gabe unterwegs sind, die das sehr trainiert haben, oft in der Gemeinde Eindrücke weitergeben und mit einer großen Treffsicherheit irgendwie unterwegs sind. Aber manchmal können das eben auch so die ganz normalen Christen sein, die nicht jetzt besonders viele Eindrücke haben, vielleicht mal so ein, zwei im Jahr, und wo trotzdem dann Gott wie auf einmal was total Klares mir durchsagt, und es kann Leben echt verändern. Also ich weiß nicht, wo ich wäre heute, wenn das nicht passiert wäre. Keine Ahnung, was los gewesen wäre, wenn ich da jetzt total unberührt aus dem Gottesdienst rausgegangen wäre. Aber ich bin doch irgendwie total froh, dass da jemand war, der das Wort so weitergegeben hat, dass ich gemerkt habe, er spricht voll in mein Leben rein. Und das ist eine Sache, die natürlich nicht nur bei mir ist, sondern gibt auch so in der Bibel einige Beispiele, wo Gott mir genauso ins Leben von Menschen reinredet. Und einen würde ich euch gerne mal zeigen davon. Und da ist das aus dem Johannesbrief, einer der ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und sagt über ihn: Siehe, ein aufrechter Israelit, in dem nichts Falsches ist. Nathanael sagte zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ich habe dich bereits gesehen, bevor du unter dem Feigenbaum warst und Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König Israels. Also dieser Mann, Nathanael, kommt zu Jesus. Vorher hatte er ein kleines Gespräch mit Philippus, da saß er unter einem Feigenbaum, und Philippus kommt zu ihm und sagt: Wir haben den Messias gefunden, irgendwie was total abgefahren ist, seit Jahrhunderten wartet unser Volk darauf und wir haben ihn jetzt gefunden, und er kommt aus Nazareth. Und da ist Nathanael echt super skeptisch und sagt: Ja, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Wie, also garantiert kann das kein Messias sein, wie, lass mich damit in Ruhe. Aber er geht trotzdem zu Jesus. Und Jesus guckt ihn nur an und guckt vielleicht so durch ihn durch. Oder ich weiß nicht, vielleicht war sein Leben auf einmal wie so ein aufgeschlagenes Buch vor Jesus. Und Jesus sagt: Du bist ein aufrechter Typ. Du bist ein echter Israelit. Du bist jemand, der auf der Seite Gottes steht. Du bist einer von den Guten, und es ist kein Falsch in dir. Du bist kein Betrüger. Du tust nicht nur so, als ob du fromm wärst, sondern du bist das wirklich irgendwie durch und durch. Und du bist echt einer irgendwie von den guten Leuten, und du stehst auf der richtigen Seite. Und das geht Nathanael total durch. Und er ist total überrascht irgendwie und fragt Jesus dann auch: Woher weißt du das? Mensch, du kennst mich doch gar nicht. Wir haben zum ersten Mal gesehen, und trotzdem kennst du meinen Charakter und weißt, was mich innerlich ausmacht. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und vielleicht hat er auch noch eine raue Schale oder sowas, sodass keiner irgendwie auf die Idee gekommen wäre, dass er ein guter Typ ist, weil irgendwie keiner so tief gucken konnte. Aber Jesus guckt einfach so durch ihn durch irgendwie, und es trifft diesen Mann. Und dann geht Jesus noch weiter und sagt so: Ja, ich kannte dich schon, bevor du unter diesem Baum gesessen hast. Und auch das konnte Jesus gar nicht wissen. Und ich schätze mal, dass das Nathanael auch schon irgendwie wieder sehr unter die Haut gegangen ist, dass Jesus wusste, dass er gerade noch mit Philippus unter diesem Feigenbaum gesessen hat. Aber eigentlich sagt Jesus damit ja, dass er ihn sogar noch länger kannte. Also im Grunde genommen ist das ungefähr das Gleiche, als ob er sagen würde: Ja, ich habe dein ganzes Leben gesehen. Ich kenne dich von Anfang bis Ende. Ich weiß, wie du geboren wurdest. Ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß, wo du hingehst. Und deswegen ist es ein leichtes für mich, mit dir zu sagen, wo du jetzt bist. Und Nathanael erkennt auf einmal Gott da drin. Und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ich hätte ja auch ganz anders reagieren können. Ich hätte ja auch jetzt sagen können, ja, irgendwer hat dir das gesagt. Vielleicht ist Philippus gerade irgendwie vorbeigekommen, hat dir einen Zettel zugesteckt und du hast dann da drauf geguckt und hast deswegen die Sache mit dem Feigenbaum gewusst. Also er hätte ja so ein skeptischer Typ sein können. Oder er hätte auch so ein religiös Verpeilter sein können und hätte sagen können, das hat dir der Teufel gesagt und wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Gott dahinter steht. Aber in diesem Moment ist es ihm so klar geworden, dass das, was Jesus ihm gesagt hat, das kann nur von Gott sein. Und so sind da so mehrere Informationen drin in diesem Gespräch wie zwischen Jesus und Philippus, Jesus und Nathanael. Und da haben wir ja auch schon mal drüber geredet vor 2 oder 3 Wochen. Nämlich Jesus gibt ihm nicht nur eine Information über sich selbst, und das ist schon ganz schön heftig, wenn Gott dir sagt, wer du bist, dann ist das schon mal etwas, sondern irgendwie bringt er auch noch gleichzeitig rüber, wer er selber ist. Und so versteht wie Nathanael an diesem Tag nicht nur etwas über sich selber, sondern er versteht auch noch etwas über Jesus und weiß, dass Philippus recht hatte und dass dieser Jesus wirklich der Messias ist und dass ihm gerade Gott selbst begegnet und dass es keine Scharlatanerie ist, sondern dass tatsächlich irgendwie Gott selber mit ihm spricht und ihm sagt, wer er ist. Aber ich meine, das ist so eine Hammerinformation. Wenn Gott kommt und dir sagt, wer du bist, dann wird das irgendwann auch über jeden Zweifel erhaben sein, dass du wirklich weißt, wer du in Gottes Augen bist. Und so ist das mir schon mal etwas, was eigentlich immer wieder passiert, wenn Gott mit euch Menschen redet. Es trifft halt einfach irgendwie und sie können etwas sagen, wie was uns weiterbringt, weil man erkennt, dass Gott dahinter ist. Das ist natürlich nicht immer so und da muss man auch schon mal jetzt vielleicht so einen kleinen Disclaimer einschieben, will ich jedenfalls machen. Ich weiß, dass es ganze große christliche Szenen gibt, wo sehr viel Missbrauch mit prophetischer Rede betrieben wird und wo man eine Menge falscher Eindrücke gesagt bekommt und das kommt halt einfach vor. Und dass es so viele falsche Prophetie gibt, bedeutet eigentlich nur, dass es echte Prophetie gibt, denn niemand würde auf die Idee kommen, einen 75-Euro-Schein zu fälschen, weil den ja auch keiner irgendwie abnehmen würde. Und eigentlich wird immer nur das gefälscht, was wirklich Wert hat. Und wenn es falsche Leute gibt und Missbrauch damit getrieben wird, ist es eigentlich schon irgendwie ein Beweis dafür, dass es auch irgendwie das Echte gibt und das Gute gibt. Und so kann ich auch schlechte Geschichten über Prophetie erzählen, will ich jetzt gerade nicht machen. Aber ich habe auch schon ganz viele Leute gehabt, die mir irgendwie einen Quatsch über mich selber erzählt haben oder schlimmer noch irgendeinen Quatsch erzählt haben, was ich machen sollte und was ich nicht machen sollte. Und wenn ich jedes Mal darauf eingegangen wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendwie auch total verwirrt und irgendwie am Boden zerstört und wüsste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und so muss man schon auch manchmal irgendwie darauf aufpassen, irgendwie, wenn einem etwas gesagt wird, was angeblich von Gott ist, dann muss das nicht immer von Gott sein, sondern manchmal ist es auch so, dass Leute sich einfach verhören oder dass sie vielleicht eine Profilneurose haben oder irgendwie einen seelischen Schaden und den dann prophetisch ausleben wollen. Und dann ist es irgendwie sehr vernünftig, sich immer irgendwie mal Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt was Gutes ist oder ob das falsch ist. Und man muss halt schon irgendwie selber prüfen, ob das jetzt gerade ein Wort ist, das tatsächlich von Gott kommt, wie das man in sein Leben einbauen kann, oder ob es etwas ist, was man lieber hinter sich lässt. Und ich meine, klassische Beispiele, irgendwie gibt es dafür ganz viele. Vor ein paar Jahren, als wir den großen Konvoi gemacht haben, wo es dann wie durch ganz Deutschland so eine Tour ging, so eine Evangelisationstour, gab es eben auch wie so diese eine hübsche junge Dame, die von 5 Männern angesprochen worden ist, dass die den Eindruck hatten, dass sie ihre Frau werden sollte. Und ich weiß gar nicht, wie die reagiert hat. Und vielleicht ist das auch nur eine Legende, aber ich kann es mir auch wirklich gut vorstellen. Ich glaube, sie hat keinen von denen geheiratet oder also zumindest hat sie nicht alle 5 geheiratet. Irgendwie dann hätte ich auf jeden Fall davon gehört. Und bei sowas bin ich echt immer extrem skeptisch. Also wenn jetzt irgendwelche Frauen auf mich zukommen und sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll dich heiraten, dann würde ich immer auf meinen Ring verweisen und sagen, das glaube ich nicht, denn Gott hat mir gesagt, dass ich jemand anders heiraten soll. Und deswegen kann ich mir das einfach nicht vorstellen und mich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Und so gibt Paulus hier so ein paar Hinweise auch darüber, was denn eigentlich das Wort Gottes ausmacht, also wenn Gott mit zu uns redet, mit welcher Absicht er das macht, und gibt uns so 3 Stichworte an die Hand, woran man erkennen kann, wenigstens so ein ganz grobes Raster erkennen kann, ob da gerade Gott redet oder ob jemand anders redet und sich etwas einbildet. Und diese 3 Sachen gehe ich jetzt einfach mal alle 3 durch. Das erste ist, Gottes Reden baut auf. Und ich meine, jeder kennt das, wenn man mit einem Menschen redet, dann kann das positiv rüberkommen oder es kann negativ rüberkommen. Menschen können dich total aufbauen und du bist glücklich, nachher mit ihnen geredet zu haben und schwebst fast irgendwie nach Hause und denkst, das war so toll, irgendwie mit dem zu reden. Der hat so auf meinen Stärken rumgeritten und hat mir so positive Sachen über mich gesagt. Und es hat dich total aufgebaut. Und dann gibt es andere Leute, wenn du ein paar Stunden mit denen zusammen bist, irgendwie dann bist du so klein mit Hut, weil die ganze Zeit wie nur auf dir rumgehackt haben und gesagt haben, wie scheiße sie deine Frisur finden und irgendwie, dass du ein total nerviger Mensch bist und dass du unhöflich bist und dumm und keine Ahnung was. Und ich kenne das gut. Also komischerweise sind gerade solche Leute, fühlen sich immer berufen, mir E-Mails zu schreiben. Und so habe ich da so viele böse E-Mails irgendwie schon von Leuten gekriegt, die meinen, dass ich in die Hölle komme, irgendwie, dass alles, irgendwie, was ich mache, total schlecht ist, dass ich ein Verführer der Christenheit wäre und was nicht alles. Und ich kenne gut irgendwie das Gefühl, irgendwie, dass man solche Mails im falschen Moment liest und es macht einen total fertig. Es zieht einen runter, irgendwie man überlegt sich, ob das vielleicht wirklich stimmen könnte. Bin ich wirklich ein Verführer der Christenheit? Bin ich wirklich ein schlechter Mensch? Irgendwie? Und komischerweise hat man manchmal so einen Stachel, der dann in die Seele eindringt und es tut halt einfach weh. Und manchmal dauert es dann schlimmerweise auch noch eine ganze Weile, bis man das wieder abgeschüttelt hat, weil Worte einfach etwas Negatives mit einem machen können und einen wirklich runterziehen können. Und das Erste, was ich hier sehe, oder was Paulus sagt über Gottes Reden, ist, es baut auf. Also wenn irgendjemand kommt und einen prophetischen Eindruck für dich hat, der dich total runterputzt, oder du irgendwie das Gefühl hast, dass Gott über dich redet, und es ist nur negativ und du hast nachher wieder das Gefühl, dass du gar nichts kannst und nichts taugst und dich einfach nur noch darauf freust, irgendwann tot zu sein und dann vielleicht beim Herrn zu sein, wenn du Glück hast, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht von Gott ist. Und ich glaube auch irgendwie, dass an dem Punkt sich zeigt, irgendwie, dass Gottes Reden gar nicht so leicht ist und auch gar nicht so leicht zu empfangen ist. So wie ich das an mir selber feststelle und leider auch wie von einigen anderen Menschen kenne, fällt es uns immer viel leichter, schlecht zu reden, als gut zu reden. So, wenn man mal drüber nachdenkt, über irgendeine Person, dann fallen einem ganz, ganz schnell schlechte Sachen ein. Und manchmal ärgert mich das irgendwie richtig. Ne? Da will ich irgendwie mal für jemanden beten und irgendwie erst fällt mir eine ganze Latte negativer Sachen ein und kriege schon manchmal fast einen Hals irgendwie auf den Menschen und bin total irgendwie angepisst davon. Und es fällt mir manchmal super schwer, irgendwie was Positives zu sehen. Und ich weiß, wie das uns das allen so geht. Also irgendwie haben wir alle so eine Tendenz, irgendwie auf das Schlechte zu sehen und irgendwie eher nörgelig zu sein, wie als positiv. Und vielleicht ist es schon deshalb ein Zeichen wie von Göttlichkeit, wenn positiv geredet wird, wenn positive Eindrücke kommen, wenn man irgendwie etwas sagen kann, das den Nächsten aufbaut, dann zeigt das schon mal, dass wir auf jeden Fall nicht irgendwie aus unserem normalen Wesen rausleben. Der zweite Punkt ist, Gottes Reden ermahnt. Und in diesem ermahnt, in diesem Wort, ist was total Faszinierendes drin. Irgendwie. Das ist also im Griechischen irgendwie eines der interessantesten fast überhaupt, weil man das Wort übersetzen kann als ermahnen und als ermutigen. Also es bedeutet tatsächlich irgendwie das gleiche Wort und wir können in unterschiedlichen Zusammenhängen fast irgendwie was Gegenteiliges so für unser Sprachverständnis bedeuten. Während wir denken ja, wenn man jemanden ermahnt, ist das etwas Negatives, wenn man jemanden ermutigt, ist das was Positives. Aber im Griechischen ist es tatsächlich so, dass beides das gleiche Wort ist. Und dass offensichtlich ein Zusammenhang da besteht zwischen ermahnen und ermutigen. Und das bedeutet schon mal, wie wenn Gott uns ermahnt, dann kann das irgendwie auch nicht so sein, wie dass es total negativ ist und dass er anfängt mit uns zu schimpfen, sondern es muss auch irgendwie immer noch so einen konstruktiven Aspekt da drin haben. Und ich habe viele Leute kennengelernt, die ein bisschen Angst davor haben, mit Gott zu reden, weil sie so an ihren eigenen Eltern Erfahrungen gemacht haben und dann irgendwie Angst haben, dass jetzt ihr himmlischer Vater mit ihnen so umspringt und redet wie ihr normaler körperlicher Vater. Und man dann einfach Angst hat, dass man in Gottes Gegenwart kommt und sich erstmal irgendwie eine Gardinenpredigt abholt und anhören muss, wie schlecht man ist und was man alles falsch gemacht hat. Sodass viele irgendwie da schon ihr Herz oft innerlich schon zumachen, irgendwie bevor sie beten oder irgendwie im Gottesdienst kommen, damit das irgendwie ja nicht passiert und sie Ärger kriegen. Und das halte ich echt fast für ausgeschlossen, wie dass das passiert. Denn selbst wenn Gott ermahnt, hat das immer noch einen ermutigenden Faktor. Und ich stelle es mir einfach so vor, dass Gottes Ermahnung bedeutet, dass du eigentlich auf einem guten Weg bist und er das sagt, aber irgendwo ist noch was Falsches drin, irgendwie so eine falsche Tendenz, wie gerade bist du auf dem Weg irgendwo, der vielleicht nicht so gut ist, und dass Gottes Ermahnung dich dann ermutigt, wieder auf den richtigen Weg zurückzugehen und deinen Kurs zu halten und dich weiterhin Jesusmäßig zu entwickeln. Und das ist so eine Art von Ermahnung, die ich total schätze, finde ich echt völlig super. Und habe das irgendwie auch selber irgendwie oft erlebt, irgendwie dass Gott wirklich auf diese Weise redet. Und dass selbst wenn irgendwie manchmal irgendwie etwas, oder wenn ich manchmal etwas so formulieren könnte, dass es eigentlich hart ist, doch immer so dieser ermutigende Aspekt da dran ist. Und ich nachher immer weiß, ich werde es schaffen und kann weitergehen. Und dann kommt das Dritte. Und Paulus sagt, dass das Reden Gottes auch tröstet. Steht im 2. Korintherbrief, also einen Brief weiter, dass Gott der Vater allen Trostes ist. Das ist also der Gott, mit dem wir leben. Ein Gott ist, der bereit ist und auch in der Lage ist, Menschen zu trösten, denen es schlecht geht. Und ich halte das für einen super wichtigen Aspekt eigentlich, weil ich immer wieder feststelle, dass wenn man als Christ lebt oder wenn man irgendwie generell als Mensch lebt, dann hat man immer wieder Verletzungen. Dann versucht man immer wieder für das Gute zu machen und fällt dabei auf die Nase. Dann hat man eigentlich ein gutes Herz irgendwie und versucht in die richtige Richtung zu gehen, aber strauchelt manches Mal irgendwie und tut sich weh. Und dann ist es gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, der uns trösten will, dass er nicht kommt irgendwie und voller Schadenfreude ist, wie wir alle, die gerade über das Video gelacht haben, sondern dass er wahrscheinlich da hingekommen wäre und egal. Will ich mir jetzt gar nicht weiter vorstellen. Aua, mein Arsch, ja. Naja, also dass auf jeden Fall irgendwie Gott dann auch immer da ist, um uns zu trösten und uns wieder aufzubauen. Und ich meine, ich habe ja selber keine Kinder, aber komischerweise kommen einem dann ja immer irgendwie gerade Kinder irgendwie so in den Blick. Und so manches Mal kriegt man das im Kultschock auch mit, gerade wenn man sonntags kommt, dass irgendwelche Kinder hier, wer weiß, was machen, was Kinder auch immer machen, und nachher am Boden zerstört sind und Krokodilstränen weinen. Und deswegen kriegt man auch oft mit, wie wir an Vater oder Mutter kommen und das Kind trösten. Und das ist immer so das Bild, das ich habe, wenn ich an Gott denke, irgendwie als Vater allen Trostes und wie an diesen Geist Gottes, der uns tröstet, dass es nicht so sein wird, irgendwie, dass wir uns irgendwo wehtun und Gott kommt dann und sagt so, ja, wieder aufstehen, Indianer kennt keinen Schmerz, sondern noch wirklich da ist, um zu trösten. Und das ernst nimmt und da nicht einfach wieder drüber weggeht, sondern auch halt wirklich sieht, irgendwie, dass das, was uns betrifft, irgendwie etwas ist, wie was wichtig ist und dass es auch ihn betrifft. Und dass er nicht irgendwie einfach drüber weggeht, sondern dass wir Zeit haben können mit Gott und getröstet werden können. Und ich glaube, dass das sogar irgendwie eine der Sachen ist, wie man am einfachsten reinkommen kann in das Reden Gottes. Und deswegen möchte ich das gerne so ans Ende stellen, dieser Predigt. Ich weiß, dass es viele Leute gibt und höre das immer wieder, wie die sagen, fällt mir super schwer, Gottes Stimme zu hören, und ich weiß auch gar nicht, ob Gott jetzt da mit mir redet oder ob es jemand anders ist und ob ich mir das einbilde oder ob ich es mir nicht einbilde. Und ich glaube, eine der einfachsten Möglichkeiten eigentlich, Gottes Reden zu hören, ist in den Momenten, wo es einem schlecht geht. Und es liegt daran, wie das einfach Gott irgendwie so drauf ist, und dass er jemand ist, der ermutigt, der tröstet, der uns etwas Gutes tun kann. Und ich glaube, auch liegt auch daran, dass wir in den Zeiten, wo es uns nicht gut geht, weniger abgelenkt sind von dem, was Gott bei uns machen kann und will. Und wenn man es einmal irgendwie schafft, in einer Krisensituation nicht zu sagen, ich werde jetzt einfach nur Chips essen und vom Fernseher sitzen, sondern sich aufrafft und sagt, ich will aber trotzdem beten, ich will die Gegenwart Gottes suchen, will vielleicht Lobpreis machen, werde mich nicht irgendwie von meinen Gottesdiensten fernhalten, sondern wirklich Gott suchen, dann ist es eigentlich extrem leicht, in Gottes Gegenwart zu kommen und zu merken, wie dass er da ist und tröstet. Die Bibel ist voll irgendwie davon, wie dass sie Gott als jemanden beschreibt, der den Menschen nahe ist, die gebrochenen Herzens sind und wie der voller Mitleid ist und wie mit den Armen und Verarschten und Schwachen und den Leuten, denen es schlecht geht. Und so ist das eigentlich wie ziemlich logisch, dass es leicht ist, in den Krisenzeiten Gott zu hören. Und das will ich euch auf jeden Fall irgendwie mitgeben, weil es echt eine super entscheidende Sache ist. Also gerade wenn es dir schlecht geht, dann hör gerade da nicht auf, irgendwie Gott zu suchen, sondern versuch gerade da irgendwie in seine Gegenwart zu kommen und mal irgendwie was von ihm zu empfangen. Und es wird bestimmt passieren, dass dir dann irgendein Bibelwort irgendwie durch den Kopf geht. Vielleicht irgendwie so eine Jesaja-Stelle, irgendwie, da sind so viele Trostworte drin. Oder vielleicht wirst du irgendwie merken, wie das so kaum, dass Gott da ist, alles, was dich beschwert und was negativ ist, auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist. Und du merkst, ich habe eigentlich eine andere Perspektive und das, was jetzt ist, das hat kein Recht, mich runterzuziehen. Oder vielleicht bei mir ist das irgendwie ganz oft so, dass ich auch in völlig ätzenden emotionalen Lagen auf einmal eine Freude spüre, wenn ich anfange zu beten. Aber manchmal kommt mir das total komisch vor, weil es mir eigentlich schlecht geht und dann bete ich eine halbe Stunde und auf einmal irgendwie merke ich, dass mein Herz fast explodiert vor Freude und ich denke mir, das kann ich ja nicht selber sein, das muss wirklich irgendwie jetzt der Herr sein, der das da macht. Und es geht ein unheimlicher Trost davon aus. Und deswegen wäre das echt eine gute Möglichkeit, wenn du lernen willst, Gottes Stimme zu hören, dann wären einfach zwei Sachen gut. Nämlich erstmal, mach es doch irgendwie gerade in einer Phase, wenn es dir schlecht geht, wenn du eigentlich meinst, dass du es nicht machen kannst oder nicht willst, dann mach es trotzdem. Und das Zweite ist, es ist sehr einfach, Gottes Stimme zu hören, wenn man mit anderen zusammen betet. So manchmal ist das irgendwie ziemlich schwer, wenn man alleine ist und gerade vielleicht eine konkrete Frage hat. Aber es wird viel, viel einfacher, wenn man mit anderen irgendwie zusammen ist und im Hauskreis vielleicht mal irgendwie füreinander betet. Dann wirst du das merken, wenn du so ein bisschen offen bist für Gott, dann kommen ganz schnell irgendwelche komischen Gedanken, die du nicht einordnen kannst. Und wenn du dann mal denjenigen fragst, für den du betest, wird er vielleicht auch einige Male sagen, so ja, das stimmt gerade irgendwie total, das trifft voll in meine Situation. Und so ist es ziemlich einfach, wie Gottes Stimme hören zu lernen, wenn man da noch nicht so dran gewöhnt ist. Und umgekehrt ist es auch, wie wenn du jemand bist, der eigentlich nie das mal erlebt hat, dass jemand dich ermutigt hat, wie mit irgendwie etwas Prophetischem und dass jemand anders Gottes Stimme für dich gehört hat, wird es auch in so einem Setting einfacher sein. Wenn einfach mal jemand für dich betet, dann ist schon davon auszugehen, dass er irgendwann mal etwas hört, wie was dann irgendwie auch trifft. Und dann ist das eine super gute Übumgebung. Und vielleicht gebe ich euch das einfach mal als Hausaufgabe. Ich weiß, keiner von euch macht Hausaufgaben, aber trotzdem, falls ihr mal Bock darauf habt, eine Hausaufgabe zu machen, dann wäre das eine sehr, sehr gute. Probiert das doch mal aus und in euren Hauskreisen oder Gebetskreisen oder einfach nur, wenn ihr euch mal zum Video gucken trefft, einfach mal wie vorher zusammen zu beten und mal irgendwie Hände aufzulegen und mal Gott zu fragen, willst du nicht irgendwie etwas zu meiner Schwester oder meinem Bruder sagen oder willst du nicht mir irgendwie etwas sagen? Und dann passiert das wirklich sehr, sehr häufig, wenn das Gott anfängt zu reden und man hat einen sehr einfachen Einstieg da rein. Amen. War schon.
Ja, also ich fände auch noch gut, wenn wir das vielleicht ein bisschen konkret auch machen könnten. Mikrofon wäre offen, dass ihr auch was erzählen könnt. Vielleicht auch gerade so, wo